Cybersecurity entschlüsselt. Der Podcast für alle, die von Sicherheit mehr verstehen wollen. Mit Johannes Bauer und Reinhold Benteler.
Guten Abend, Reinhold.
Hi, Johannes, grüß dich.
Ah, Reinhold, du, ich brauche mal deine Hilfe.
Immer, jederzeit.
Also mit der Familie jetzt habe ich halt gemerkt, der Lamborghini, der ist einfach echt zu unpraktisch. Ich muss mir ein neues Auto kaufen.
Schon wieder.
Ja,
ja. Ist der Tank leer?
Nee, es ist einfach zu wenig Platz. Ich brauche ein Auto mit mehr Platz. Und die Frage ist jetzt, ich habe da mal geguckt. Und ich habe ein Traumauto gefunden. Und der einzige Makel ist, dass er halt nur 2 Sterne im Euro-NCAP-Test hat.
Oh, das ist wenig. Vor allem für die Familie, oder?
Also du meinst quasi, wenn 5 Sterne auf der Fahrerseite wären?
Nein, aber wenn man mit so einem Auto die Familie rumkutschieren will, sollten schon mehr Sterne sein, oder nicht?
Mehr Sterne ist besser als weniger Sterne bei Autos.
Mehr Sterne ist immer besser, ja. Ja.
Okay, also das heißt, was mache ich dann? Ich sortiere nach Sternen und dann kaufe ich das mit den meisten?
Wenn dir das am wichtigsten ist, ja.
Was ist dir denn am wichtigsten?
Ah, die Farbe.
Die.
Nee, beim Auto ist mir echt wichtig, dass ich selber schalten kann. Ich mag das rumrühren.
Echt jetzt?
Ach Gott, nee. Also wo steigt man jetzt nochmal ein? Wonach ich sortiere? Kilometer, Preis, alle möglichen Kriterien. Aber um ehrlich zu sein, noch nie nach diesen NCAP-Sternen.
Echt jetzt?
Ja, ich habe noch nie danach geschaut, muss ich wirklich zugeben. Ich habe keine Ahnung, was mein Auto für NCAP-Sterne hat.
Ja, schon gut.
Weiß ich nicht.
Ja, doch schon.
Ja, ich vertraue da einfach auf irgendwie Ingenieurskunst aus
Wolfsburg.
Genau.
Noch. Ja, nee, also voll spannend, weil also als ich mir meinen gekauft habe, habe ich tatsächlich genau das gemacht, habe nach Euro-NCAP geguckt und tatsächlich war es so, das Auto, das voll günstig gewesen wäre für den Platz, den ich gebraucht habe, mit Anhängerkupplung und so, kein Fabrikat aus Wolfsburg wäre das gewesen und das hatte dann aber so wenig Sterne, dass es halt rausgeflogen ist bei mir. Also ich habe das echt nachgeguckt. Ich finde, so eine Metrik zu haben, nach der man quasi die Kriterien, die einem wichtig sind, sortieren kann, finde ich super wichtig und cool.
Und hast du dich dann auch damit auseinandergesetzt, was die Sterne bedeuten? 2, 3, 4, 5 Sterne tatsächlich? Also im Ernst jetzt? Also so, oder hast du nur geguckt, okay, 2 Sterne will ich nicht, 5 sind am besten?
Also eigentlich schon, muss ich zugeben. Ich habe, also das ist dann noch irgendwie so runtergebrochen in ja Passagiere und Fahrer und dies und das und in, hat so Prozentwerte, glaube ich auch. Aber keine Ahnung. Ich habe tatsächlich. Jetzt habe ich eins mit 5 von 5 Sternen und okay. Dann denke ich mir, da werde ich nichts falsch machen damit. Also tatsächlich auf dem Niveau bei Autos und deren Sicherheit bewege ich mich da auf dem Niveau.
Yeah.
Da gucke ich mir an, wie viele Sterne hat es und dann mehr ist besser.
Und hast du irgendwo auch eine Statistik gesehen, wie viele neue Autos 5 von 5 Sternen haben? Weißt du, also die Frage, haben alle neuen Autos dieses Sicherheitsniveau?
Ja, ist so auch tatsächlich. Also ich habe mir halt die Liste angeguckt und diese Kriterien werden ja auch periodisch immer wieder angehoben deswegen, weil irgendwann halt alle Autos 5 von 5 Sternen haben und dann muss man sich halt was Neues überlegen. Dann gibt es halt neue Sicherheitsfeatures, die da reinkommen, die dann verbindlich sind für halt die oberste Wertung und so.
Ist auch ganz wichtig, heißt ja, dass Metriken sich verändern. 5 Sterne von 1980 sind nicht die 5 Sterne von heute.
Ja, und man kann die aber auch nicht irgendwie umrechnen, gescheit. Also ich kann ja nicht sagen, okay, wie bei der Inflation, ja, das ist jetzt inflationskorrigierter Wert von einem Haus von 1950 oder so. Das ist ja schon schwierig. Also deswegen muss man sich auch immer angucken, wann ist diese Metrik entstanden und so.
Genau.
Aber wir wollen ja heute über Metriken von Sicherheitslücken sprechen eigentlich. Also Scoring, beziehungsweise vielleicht auch ein bisschen größer, wie sich dieses Scoring von Sicherheitslücken eigentlich einordnet in so einen Security-Prozess. Was heißt das jetzt? Weil bei Sicherheitslücken gibt es das ja genauso, dass man sagt, ja, es gibt irgendeine Wertung und die sagt, je höher die ist, umso gefährlicher ist sie. Und wenn die niedrig ist, dann ist die nicht so gefährlich.
Genau, und das ist eigentlich nur ein Wert, den man da auf Anhieb sieht. Und ich habe mich jetzt mal ein bisschen näher damit beschäftigt, weil ich zugeben muss, ich habe bisher auch immer nur diesen einen Wert beachtet oder gesehen. Dabei ist ja die Frage, wie sich dieser Wert zusammensetzt. Mhm. Ja, also wenn da so eine 8,8 steht, was ja schon brutal hoch ist, ist ja die Frage, was heißt das eigentlich? Also es ist eine super kritische Sicherheitslücke, völlig klar, ne? Ist ein hoher Wert. 0 wäre gar nichts, 10 ist so absolut Alarm. Ich weiß gar nicht, es gibt, glaube ich, gar keine Sicherheitslücke, die den Wert 10 hat. Und es ist die Frage, wie setzt sich das eigentlich zusammen? Wie kommt man auf diesen Wert?
Ja. Genau, also es gibt mehrere Metriken, nach denen man Sicherheitslücken klassifizieren kann. Und das, was du, glaube ich, jetzt gerade meinst, ist CVSS, oder?
Das ist doch der bekannteste Wert, hätte ich jetzt gedacht.
Das ist der bekannteste Wert auch.
Gibt es auch andere?
Ja, ja, es gibt verschiedenste Metriken quasi dafür. Okay. Aber CVSS ist quasi der, würde ich sagen, international anerkannte. Also das steht für das Common Vulnerability Scoring System. Ist, glaube ich, von der MITRE auch, also von der NIST, ein entwickeltes Schema, das typischerweise klassifiziert wird, um eben auch CVEs, also bekannte enumerierte Sicherheitslücken, eben mit einem objektiven Score zu versehen.
Mhm. Und wenn ich es richtig gesehen habe, gibt es diesen CVSS-Score ja schon in unterschiedlichen Versionen. Mhm. Also inzwischen 4.0. Mhm. Das heißt, diese Bewertung, diese Art der Erfassung der Metrik oder Berechnung der Metrik hat sich öfter mal angepasst.
Es ist halt auch kontrovers. Also, und das ist auch eine Sache, die ich gern mit dir gerne auch kontrovers diskutieren würde, weil irgendwie ist es natürlich so, ne? Also wie ich bei dem NCRP-Test, ich gucke mir das an, ich habe ja keine Ahnung von Autos, ich habe ja keine Ahnung von Sicherheit. Ich sehe 4 Sterne, ist besser als 3 Sterne, ja. Und bei der Sicherheitslücke ist es genauso. Also je höher, umso kritischer, ja, so eine 9,5, die ist schlimmer als eine 7,5. Mhm. Jetzt suggeriert ja so ein objektiver Wert, ja, sogar noch mit einer Nachkommastelle, die suggeriert ja, dass es da eine absolut objektive Metrik gibt, mit der man diesen Wert ermitteln kann. Und das ist aber eigentlich ein bisschen Augenwischerei, finde ich.
Dafür müssen wir ein bisschen tiefer reingehen, würde ich sagen.
Ja.
Also die Frage ist ja, wie kommt dieser Wert zustande und was wird da alles herangezogen? Mhm. Ne? Und es fängt ja an mit diesem Base Score, also gerade bei CVSS. Mhm. Und jetzt der Frage, was ist der Attack Vector eigentlich? Also was ist der Weg zu dieser Sicherheitslücke? Wie kommt man da ran?
Ja. Also platt gesprochen, wenn der Angreifer an deiner Netzwerk-Appliance stehen muss und da Kabel dran löten muss, damit er sich reinhacken kann, dann ist es natürlich ein viel schwächerer Angriffsvektor, als wenn der einfach übers Internet von überall her sich einhacken kann. Ja, also das bedeutet, das ist quasi für so einen Base-Score relevant. Dieser initiale Vektor, brauche ich zum Beispiel physischen Zugriff auf das Gerät, das ich hacken will, oder kann ich das komplett remote machen?
Genau, finde ich jetzt noch nicht kontrovers. Ne? Also das ist ja eigentlich relativ klar. Ich habe einen PC, also ein physisches Gerät, und das ist für mich nur dann relevant, wenn jemand wirklich was in den USB-Port schieben kann. Dann ist es für mich gefährlich, sonst halt nicht.
Korrekt, also, das ist nicht kontrovers, mich, ja. Aber jetzt musst du eine Zahl dran schreiben. Jetzt hast du den exakt selben Effekt, wenn ein Gerät gehackt wird, aber das eine Mal muss jemand davor stehen und das andere Mal geht es übers Netzwerk. Ist es jetzt 2,5 Mal so schlimm oder 3-mal so schlimm oder 5-mal so schlimm? Und das ist das, wo ich sage, okay, ne, hier hat sich irgendjemand was überlegt und der hat dann gesagt, naja, es gibt diese oder jene Zahlenwerte, ja, gibt es bei CVSS, wenn du dann reinguckst, wie das genau berechnet wird. Es ist alles, sieht sehr mathematisch aus, ja, bis auf 3 Nachkommastellen, da wird multipliziert mit 0,285 und pipapo und hast du nicht gesehen und so. Aber es suggeriert halt meines Erachtens nach so eine Genauigkeit, die eigentlich eher so eine, sag ich mal, Hausnummernabschätzung sein sollte. Ja, also klar, mehr ist gefährlicher, aber auf eine Nachkommastelle, weißt du, oder also, dass es 100 Granularitätsstufen gibt, in denen du eine Sicherheitslücke klassifizieren kannst und das eine totale Ordnung ergibt, das ist meines Erachtens nach einfach nicht der Fall.
Ja, guter Punkt. Ja, ich habe jetzt eher an die Kategorisierung gedacht und das ist natürlich sinnvoll, ne? Es ist klar, ich kann USB-Stick reinstecken oder nicht. Aber klar, was soll das für eine Zahl ergeben, um dann später im Gesamtwert was für eine Rolle zu spielen?
Ja. Also ich habe es jetzt gerade mal Gute nachgeguckt. Ja. Bei CVSS V2 ist es tatsächlich so, genau der Unterschied. Ne? Also wenn der Vektor das Netzwerk ist, dann ist der Faktor 1,0, wird mit 1,0 multipliziert. Und wenn er lokal ist, also wenn ich davor stehen muss, dann mit 0,395.
Und das ist womit begründet? Also die Frage ist, also heißt das, dass es deswegen ein geringerer Wert ist, weil es schwieriger ist, an den lokalen Port ranzukommen.
Genau.
Ja, okay, das ist Käse.
Naja,
das ist totaler Käse.
Ja, naja. Also ich meine, irgendwie ist es schon. Und dann, der Witz ist, bei CVSS gibt es ja auch noch so ein Mittelding, das heißt dann Adjacent Network, also ein Netzwerk quasi in der Nähe. Also ich sage jetzt mal im lokalen Netzwerk zum Beispiel. Also der Angreifer, der ist nicht in deinem Haus vor dem Gerät, aber er ist auch nicht im Internet, sondern er ist in deinem lokalen Netzwerk. Ja, wir sprechen von der Broadcast-Domain. Ja, also er ist in deinem Wi-Fi zum Beispiel drin, ist dein Nachbar ist der Angreifer, dann ist es so ein Mittelding und da ist dann der Faktor 0,646, ja. Und weißt du, ich stelle es nicht in Frage, dass es quasi da eine Ordnung gibt oder eine Hierarchie. Ja klar, wenn ich davor stehen muss, dann ist es wahrscheinlich weniger wahrscheinlich, dass es ausgenutzt wird, als wenn ich einen Angriff übers Internet fahren kann. Aber naja, du verstehst, was ich meine, ne? Es sind halt irgendwie so Zahlen und ein bisschen Gewürfel ist da dabei, finde ich.
Wie siehst du das zum Beispiel? Da gibt es ja auch den Wert, je nachdem, welche Rechte es braucht, um das auszunutzen. Mhm. Also gar keine Rechte oder nur User-Rechte oder dann wirklich die Admin-Rechte.
Ja.
Ich meine, also das finde ich schon naheliegender, dass man da dann eine Zahl für findet, als jetzt für das vorherige.
Genau, ich stelle auch nicht in Abrede, dass die quasi untereinander, dass das quasi klar ist, ne? Also jemand, der Admin-Rechte braucht auf einem System, da ist die Angriffsfläche kleiner, als wenn ich quasi nur normale Nutzerrechte brauche. Aber jetzt ist genau das Problem, was du hast, wenn du so eine Metrik machst. Jetzt musst du sagen, okay, jetzt haben wir einen Angriff, da muss jemand lokal vor dem Gerät stehen, aber braucht keine Nutzerrechte. Oder wir haben einen Angriff, da kann jemand übers Internet, kann alles machen, aber der braucht Adminrechte. Und jetzt musst du sagen, was ist schlimmer. Und je nachdem, wie ich die Zahlen drehe und die Scores drehe, kommt raus, die sind gleich schlecht oder das eine ist schlimmer als das andere. Und das ist meines Erachtens nach aber ein bisschen eine subjektive Einschätzung. Das muss man auch oft, finde ich, im Einzelfall prüfen. Also da kann man sich eben vielleicht nicht so drauf verlassen, was einfach diese Metrik sagt. Also in erster Näherung natürlich schon. Aber naja, es kommt oft drauf an.
Wie ist denn das eigentlich? Wer legt diese Werte eigentlich dann fest?
Ja.
Also wer füllt das dann aus für so eine Vulnerability? Derjenige, der diese Vulnerability meldet?
Tatsächlich ist es so, dass es nicht so einfach zu beantworten ist. Also es kommt drauf an. Manchmal ist es derjenige, der ein CVE beantragt hat. Und es kann sich jeder diesen CVSS-Score ausrechnen. Es gibt einen CVSS-Rechner auf der offiziellen MITRE-Seite und da klickst du an, was du findest. Ja, da sind auch Fragen dabei, die sind subjektiv. Ja, also ist jetzt die Komplexität zur Durchführung des Angriffs, ist die Komplexität jetzt niedrig, mittel oder hoch? Ja, ja. So. Und das ist schon wieder so eine subjektive, das ist eine qualitative Einschätzung, die ich mache, und die wird umgewandelt in einen quantitativen Score, in eine Zahl. Ja. So, und jetzt ist es so, zu deiner Frage, naja, oft ist es so, dass jemand, der ein CVE beantragt, der kann auch ein CVSS sich ausrechnen und kann den damit reinschreiben. Manchmal ist es so, zum Beispiel, wir nehmen auf am 27. September, aber es kommt am Ende des Monats angeblich eine neue, ganz kritische Linux-Sicherheitslücke raus mit einem CVSS-Score von 9,9.
Was?
Ja, also wenn die Folge raus ist, dann ist die schon publiziert und dann wissen wir mehr. Aktuell gibt es noch keine Informationen drüber. Die wird, glaube ich, am 6. Oktober wird sie dann final veröffentlicht. Und da ist es so, da hat derjenige, der das gemeldet hat, der hat koordiniert zum Beispiel mit verschiedenen Distributionen und die haben den CVSS-Score dann eben auch bestätigt. Also zum Beispiel Red Hat, den ihr Security-Team hat den dann so bestätigt.
Das ist dann aber eine E-Mail oder ein Blogbeitrag oder sonst irgendwas. Also es ist jetzt nicht so, dass da ein Gremium dran sitzt mit den Betroffenen und die machen dann ein Meeting und notieren dann, was die Mehrheitsentscheidung war?
Nee, genau. Es ist typischerweise eben ein Security-Team, das sich damit beschäftigt, das den Impact kennt auf die bestimmten Systeme, der ja auch nicht notwendigerweise immer gleich sein kann. Also zum Beispiel ist es ja zum Beispiel so, dass, also in dem Fall, ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher, kann sein, dass das völlig falsch liegt. Mein Bauchgefühl sagt, es geht bei dieser Sicherheitslücke um Linux-Druckertreiber, um CAPS, weil der Autor, der hat sich in der Richtung mal ein bisschen geäußert und der hat sich darüber lustig gemacht, dass CAPS halt so ein, unter Linux, dieses ganze Linux-Drucker-Spooler-System so ein bisschen kacke ist. Hat er auch gar nicht so Unrecht damit, ja. Und auf jeden Fall glaube ich, es geht in die Richtung. Und jetzt ist ja die Sache, da kann aber ja eine Distribution bereits mitigierende Gegenmaßnahmen eingebaut haben. Also die können ja zum Beispiel sagen, das Druckersystem, das ist bei uns nochmal hinter einer extra Firewall versteckt oder so. Das geht bei uns in der Standardkonfiguration, ist dieser Bug einfach nicht relevant für uns. Und dann ist es so, dann könnte die Distribution natürlich für sich sagen, ja okay, diesen Bug gibt's, aber bei uns ist der CVSS geringer.
Und das würde dann theoretisch in den Score einfließen, weil dann eben diese Distribution sagen würde, wir sind eigentlich sicher dagegen, in dem, was wir tun.
Ja, wir sind nicht betroffen davon, ja.
Genau. Theoretisch nicht betroffen, weil den Patch oder diese Firewall, die hatten sie vielleicht noch nicht immer drin.
Also aktuell angeblich hat es ja noch niemand drinnen, ist noch nicht publiziert zu dem Zeitpunkt der Aufnahme, aber jetzt mal schauen. Es ist oft aber auch zum Beispiel so, dass dieser CVSS-Score einfach dramatischer klingt, als er tatsächlich ist. Also wir hatten ja vor gar nicht allzu langer Zeit diesen Fall, dass OpenSSH eine kritische Sicherheitslücke hatte. Und da hat sogar das BSI dann die Patch-Empfehlung rausgegeben. Alles zu patchen ist auch die richtige Empfehlung, muss man auch sagen an der Stelle. Aber in der Praxis hat sich dann gezeigt, dass die Replikation, also das Ausnutzen dieser Schwachstelle, doch deutlich schwieriger ist, gerade übers Internet, als halt so unter Laborbedingungen. Und das ist schon auch oft so. Das bedeutet, diese tatsächliche Ausnutzbarkeit in der Praxis, die kann doch nochmal deutlich höher sein, als so ein Score es quasi vermuten lässt.
Und es kommt halt immer darauf an, wie viel Mühe sich der Ersteller dieses CVE dann gibt, um das von vorn bis hinten zu beschreiben, wie das Ganze ausnutzbar ist, ne?
Ja.
Also das ist ja dann vielleicht manchmal nur eine relativ grobe Ersteinschätzung, eine grobe Beschreibung, und andererseits könnte da wirklich dann die komplette Beschreibung da sein, wie man das konkret übers Internet ausnutzt.
Ja, ich meine, es ist auf jeden Fall nützlich, dass du als Security-Team mal eine hausnummernmäßige Einschätzung hast, größenordnungsmäßig. Ist es jetzt wirklich schlimm? Müssen wir uns da richtig dran setzen und es sofort behandeln? Oder, sag ich mal, hat es jetzt noch Zeit? Gibt es da Sachen, die wichtiger sind? Weil niemand hat unendlich viele Ressourcen und für die Priorisierung ist halt so ein Scoring sehr wichtig. Aber man muss es halt immer mit so einem, ich sag mal, Grain of Salt lesen. Man muss immer im Hinterkopf haben, es kann auch ein CVSS 4.0 in einer bestimmten Konfiguration super duper kritisch sein. Und auch in der 9.9 in einer bestimmten Konfiguration egal sein. Ja.
Aber tatsächlich ist es halt so, dass gerade Software, die dann in der Softwareentwicklung eingesetzt wird und die Dependencies, also die, wie soll man sagen, diese Bibliotheken, die man dann eben nutzt für die Softwareentwicklung, die dann eben gescannt werden auf potenzielle CVE-Einträge, dass die dann halt eben so einen Grenzwert hat, ne? Da sagt man dann, ja, ich will alle ab 7 will ich sehen, und die machen dann rot und dann wird der Alarm ausgelöst und dann setzen sich alle zusammen und alles, was drunter ist, was gelb ist oder unter 5 oder sowas, schaue ich mir nicht an. Die laufen halt mit, da brauche ich jetzt nicht sofort reagieren. Und dann tritt genau das ein, was du sagst, ne? Ist vielleicht auch mal eine 4 dabei, die wirklich ein Problem sein könnte. Einfach weil die Software genau an der Stelle tatsächlich ausnutzbar ist. Ja,
genau. Das ist auch das Problem, das ich damit habe ein bisschen. Dass es zum einen so eine Objektivität suggeriert, die oft nicht gegeben ist. Und zum anderen eben dazu verleitet, dass man sagt, hey, alles unter 5 ist uns wurscht. Und das sollte man schon auch nicht machen. Also grundsätzlich gilt ja, dass Systeme keine bekannten Sicherheitsschwachstellen haben sollten. Also, dass man die patcht. Natürlich, du und ich, wir kommen aus der Softwareentwicklung. Wir wissen, oft geht's halt nicht. Oder manchmal geht's einfach nicht. Manchmal muss man halt die Kröte schlucken und hat halt irgendwo eine Sicherheitslücke drin und versucht irgendwie die zu umschiffen.
Ja, genau.
Das ist übrigens ja auch was, was diesen CVSS-Score beeinflussen kann, dass es bekannte Gegenmaßnahmen gibt.
Genau, also wenn zum Zeitpunkt des Entdeckens der Lücke klar ist, okay, da gibt es schon einen Patch dafür, also keine Ahnung, jetzt irgendwie eine Sicherheitslücke in Windows und das ist schon längst gepatcht worden, beziehungsweise durch ein Update nicht mehr ausnutzbar, dann hat es natürlich einen geringeren Wert, oder? Aber nicht von dem Base-Score.
Also nee, nicht von dem Base-Score.
Bleibt der gleiche.
Genau, der Base-Score bleibt der gleiche. Aber wie der sich dann durch das sogenannte Environment halt möglicherweise noch modifiziert, das beeinflusst dann eben den letztlichen Endwert am Ende.
Also darin sind ja dann auch enthalten, was für Auswirkungen es haben kann. Also bezüglich Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit. Also je nachdem, was das eben für Auswirkungen haben kann, an der Stelle läuft das dann auch mit rein in den Score.
Aber da muss man auch sagen, finde ich halt auch, so super klar definiert ist das jetzt auch nicht, was das heißt, ne?
Nee. Also das ist ja, ich glaube, so dreistufig oder sowas. Also ja, es werden keine Daten modifiziert oder es werden halt so ein bisschen Daten modifiziert oder halt alles sind dann weg.
Ja.
Oder ja, auf die Verfügbarkeit hat es gar keine Auswirkungen, so ein bisschen, oder halt ja komplett, das System ist dann tot wegen DDoS oder so, ja. Potenziellem DDoS.
Ich finde es halt spannend, weil mit diesem Score soll ja im Endeffekt der Versuch gemacht werden, dieses Risiko in beiden Dimensionen, sowohl der sogenannten Likelihood oder Eintrittswahrscheinlichkeit, als auch dem Impact, also der Auswirkung, zu klassifizieren. Und damit ist natürlich CVSS ein klassischer Risikoscore. Also eine Zahl, die sich zusammensetzt aus der Dimension, wie wahrscheinlich ist es, dass es passiert, und aber wie schlimm ist es, wenn es passiert. Also das hat ein ziemlich klares Mapping zu der Bedrohungs- und Risikoanalyse, T&R im Englischen, Threat and Risk Analysis, die man da oft auch sieht. Und da gibt es ja auch ähnliche Scoring-Mechanismen. Ja, gibt es auch quantitative, semi-quantitative Mechanismen, mit denen man irgendwelche Bedrohungen einordnet.
Aber ich glaube, das ist menschlich. Also ich finde es gar nicht so kontrovers. Man versucht sich immer irgendwie mit solchen Mitteln eine Priorisierung zu verschaffen auch. Ne? Also am Ende, welche behandle ich, um welche Lücken kümmere ich mich, das ist am Ende ein Priorisierungsthema. Wie du sagst, wir haben nicht unendlich Ressourcen. Und wir müssen uns halt auf die konzentrieren, die wirklich übel werden könnten,
ja,
wenn sie denn dann ausgenutzt werden. Und vielleicht gibt es auch keine besseren Metriken einfach an der Stelle.
Genau. Und ich meine, es kommt auch darauf an, wie diese Risikobehandlung dann für dich aussieht. Also Risikobehandlungsstrategien könnte man sogar ein eigenes Thema draus machen. Aber im Prinzip kann man es, glaube ich, ganz gut erklären damit, dass man sagt, okay, es gibt zwei grundsätzliche Arten, dieses Risiko zu mitigieren, entweder proaktiv oder reaktiv. Also das bedeutet, du verminderst entweder die Eintrittswahrscheinlichkeit, die Likelihood, oder du verringerst den Impact oder die Konsequenz, also den Schaden, der verursacht wird, wenn es eintritt.
Also typisch wäre, ich mache mir noch eine Firewall davor und ich mache Backups. Also Backups, wenn es denn dann eintritt, dann habe ich immer eine Möglichkeit, meine Daten wiederherzustellen, wieder ranzukommen.
Genau.
Und die Firewall soll mich hoffentlich gegen alle möglichen Arten von Angriffen schützen.
Genau. Also im Auto wäre die Analogie, ne, wenn die Bedrohung ist, dass du einen Unfall baust und dabei zu Schaden kommst, dann ist eine proaktive Sicherheitsmaßnahme ein Spurhalteassistent, ne, dass es erst gar nicht zum Unfall kommt. Und eine reaktive Sicherheitsmaßnahme ist dein Airbag. Also
ja.
Es kommt zum Unfall, die Eintrittswahrscheinlichkeit ist 100% und die Verletzung wird aber quasi reduziert. Und genauso ist es ja bei Sicherheitsmechanismen auch, dass es verschiedene Maßnahmen gibt, die das eine oder das andere reduzieren. Und oft kann es viel einfacher sein, das eine zu reduzieren als das andere. Und dann muss man halt quasi gucken, ja, also wo ist denn so ein Bug, wenn ich einen Workaround suche, wie kriege ich den am besten eingefangen? Verhindere ich den von Anfang an oder verhindere ich einfach, was passiert, wenn der ausgenutzt wird?
Du hast gesagt, es gibt noch andere Scoring als CVSS.
Du kannst dir als Projekt natürlich auch irgendwas einfach selber überlegen. Also zum Beispiel OpenSSL hat eine eigene Klassifikation von Sicherheitslücken. Die werden typischerweise natürlich trotzdem auch als CVEs getrackt und da gibt es dann eben auch CVSS-Scores. Aber die machen nur eine quantitative Einschätzung. Also wenn du dir so ein Changelog von OpenSSL anguckst, dann siehst du halt nur Low, Medium, High oder Critical. Ja, als Severity.
Ohne Erklärung.
Doch, doch, da ist schon eine Erklärung dabei. Aber der Punkt ist halt, ich glaube, die wollen das vermeiden, dass eben bestimmte Sachen nicht gepatcht werden, weil da steht nur 5,5 dran, obwohl die halt möglicherweise kritisch sein könnten. Und die Sache ist halt auch, dass gerade wenn die Projektautoren involviert sind bei diesen Metriken und eigene Metriken haben, dass das ja durchaus auseinandergehen kann, die Einschätzung, wie kritisch das ist. Ja? Also es gibt Leute, die sind super konservativ und sagen, oh, das ist alles sehr kritisch, das muss alles gefixt werden. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, weiß nicht, also, ja, okay, das ist schon eine Sicherheitslücke, aber die ist ja quasi nur ausnutzbar von XYZ und das ist ja eigentlich dann quasi kein Angreifermodell. Also, ne, anders gesprochen, wenn ich dir den Autoschlüssel klaue, dann ist klar, dass ich auch in den Kofferraum reinkomme und da Sachen rausstehlen kann. Dann würden die Leute so argumentieren, ja, das ist ja jetzt nicht die Sicherheitslücke von meinem Autoschloss, ja, hinten. Ja, kann man ja auch irgendwie verstehen, ja, weil der Angreifer hat ja vielleicht schon irgendwas vorher geklaut. Dass dieses, was er vorher klauen, vielleicht irgendwie implizit anders gehen kann oder so, kommt immer genau auf die genauen Umstände an und so weiter und so fort. Ich sage nur, es ist schon kontrovers und es ist eigentlich schwierig zu objektifizieren. Also man muss aufpassen.
Und am Ende ist es halt auch mühsam, ne? Also wenn man sich dann so eine Metrik überlegt, die besteht aus zig Einzelwerten und sich daraus zusammensetzt, dann ewig darüber zu diskutieren, was das jetzt im Einzelnen ist, ist es High, Low, Medium oder sowas. Es geht halt darum, es ist eine Sicherheitslücke und die sollte man möglichst bald rauspatchen.
Ja, und die Frage ist, ist es nützlicher? Ist es nützlicher, genau, wenn du diese Differenzierung hast, das ist eine 7,8 oder eine 7,9? Oder wie viele Granularitätslevel machen tatsächlich einen Unterschied? Weil es muss ja quasi einen Unterschied machen, wie viele verschiedene Handlungsmöglichkeiten habe ich? Und tatsächlich sind es nicht so viele. Ich kann das ignorieren, ich kann das fixen, vielleicht beim nächsten Release oder bei der nächsten Gelegenheit, oder ich kann es ASAP fixen. Ja? Also das sind so drei Stufen, die mir auf Anhieb einfallen, die man sauber auseinanderhalten kann. Ja? Ich mache es gar nicht, ich schiebe es auf die lange Bank oder ich mache es sofort. Also das bedeutet, ich finde so ein ganz plumpes Low, Medium, High gar nicht so verkehrt.
Ja.
Vor allem, du musst dir ja auch angucken, wenn du in so ein OpenSSL Changelog reinguckst, da sind hunderte von solchen Dingern aufgelistet. Ja. Mhm. Mit jedem einzelnen Release, also wenn du da wirklich im Detail verstehen willst, was ist da was da, das kriegst du nicht mehr hin. Also am Ende brauchst du quasi so eine Hausnummer, die dir sagt, hey, jetzt bitte sofort machen oder ja, mach's halt bei nächster Gelegenheit.
Wobei du ein OpenSSL-Release sowieso immer updaten würdest.
Was meinst du?
Oder? Das würdest du ja automatisch nehmen und sowieso immer ein Update durchführen. Gerade bei so einem kritischen Element.
Naja, also ich meine, es gibt halt inkompatible Versionsänderungen auch bei OpenSSL. Und es ist halt hässlich, aber manchmal kann man es halt vielleicht nicht so unbedingt hochziehen. Also in der aktuellen Situation stehen die eigentlich ganz gut da, aber früher war das schon schwierig. Ne?
Aber nochmal zurück zu dem Wert. Also aus der Praxis weiß ich es auch. Dieser Wert hilft halt in irgendeinem Tool, dass das Ding aufpoppt. Am Ende musst du dich damit beschäftigen. Du liest dir das durch, du überlegst dir, okay, wie schlimm ist das jetzt in unserem Fall? Kann das eben ausgenutzt werden oder nicht? Und dann kannst du auch mal ein kritischeres Ding drin lassen, weil du halt einfach weißt, der Code wird nicht aufgerufen, beziehungsweise es gibt gar nicht die Möglichkeit, da ranzukommen an den Punkt in meiner speziellen Umgebung, in meinem Kontext. Also du liest dir am Ende sowieso durch.
Also hoffentlich. Es ist oft halt nicht so einfach, ne? Also, oder zum Beispiel Log4j, ne? War super, super kritisch, hat super viele Systeme betroffen, die diesen Logstring-Interpreter da in der Standardkonfiguration drin gelassen haben, dass man Code nachladen konnte. Aber wenn du in deiner Konfiguration den explizit immer deaktiviert hattest, dann kann dir das komplett egal sein. Ja, dann kannst du auch easy völlig ruhig schlafen und die 9,9 dir drin lassen in deinem Projekt, weil die ist nicht ausnutzbar.
Ja, das war nur leider ein spezieller Fall, denn das hat so eine dermaßen große Aufmerksamkeit gehabt, dass selbst wenn du argumentiert hast, hey, das ist bei uns nicht ausnutzbar. Ja, aber habt ihr die Version drin? Ja, die haben wir schon drin, aber es ist nicht ausnutzbar. Ja, egal, müsst ihr patchen. Und dann war das Gespräch beendet.
Ich hatte letztens auch genau den Fall, dass es um eine Sicherheitsschwachstelle gab, die in meiner speziellen Konfiguration nicht ausnutzbar war, weil ich mir genau Mühe gegeben habe. Also das ist eine proaktive Sicherheitsmaßnahme, dass man restriktive Konfigurationen einsetzt, ja, hatte ich gemacht. Und dann ist es aufgepoppt, ja, da wird bei uns, werden immer Scans gemacht vom Deutschen Forschungsnetz, kommen die. Und die haben halt gesagt, hier, was ist da los mit deinem System? Da habe ich gesagt, nee, ist nicht verwundbar und so. Und dann letztlich habe ich es dann halt einfach hochgezogen, damit es dann, okay, dann ist es völlig unstrittig. Dann ist es auch von außen sichtbar, dass es da keine Verwundbarkeit gibt. Aber ja.
Nötig war es nicht.
Nee, genau.
Ja, genau. Okay, ich würde sagen, das war's für heute. Wir haben über Scores geredet, über Scoring allgemein. Und uns würde natürlich interessieren, mit welchen Scores habt ihr es zu tun, vielleicht auch einfach in eurem Alltag. Schreibt uns gerne eine Mail an mail@cybersecurity-entschlüsselt.de und nutzt unser Subreddit CSE Podcast. Gerne schreibt dann unter der Folge einfach drunter, was euch einfällt. Würde uns sehr freuen. Und dann wünsche ich dir, Johannes, noch einen schönen Abend.
Dir auch, Reinhold. Mach's gut.
Ciao. Bis dann. Ciao.